ARD Sounds.
So, Jens, warte noch kurz, wir können gleich loslegen. Ich muss eben nur noch mein Stück WM-Finalrasen in den Warenkorb legen.
Lass dir Zeit, kein Problem.
Toll, dass man dieses Andenken ja schon vorbestellen kann.
Kann man.
Ah ja, hier zack, einmal kurz 400 Euro aus eigener Tasche, gut investiert.
Wo, kunstrasen24.de oder?
Freue ich mich drüber. Vielen Dank, FIFA. So, jetzt können wir loslegen, sorry.
Gerne.
Ich habe jetzt einfach bestellt. Wolltest du auch was aus New Jersey?
Nö.
Okay, gut.
Danke.
Dann können wir ja die FIFA und ihre Gewinnmaximierung hinten anstellen und im Sportschau WM-Update
kümmern. Die steht total hinten an, die FIFA und ihre Gewinnmaximierung.
Kümmern wir uns jetzt.
Spielt überhaupt keine Rolle bei diesem Turnier.
Um Sportliche. So, das wollte ich eigentlich sagen. Lass uns doch ums Sportliche kümmern, denn die Viertelfinals sind Geschichte. Argentinien und England ziehen ins WM-Halbfinale ein und genau darüber wollen wir sprechen heute im Sportschau WM-Update. Konstantin Kleine und Jens Wallbrot sind hier.
Grüße.
Und wir beginnen, Jens, mit dem Spiel Argentinien gegen die Schweiz in Kansas City. Der Endstand 3:1 für Messi und Co. nach Verlängerung oder wie man in Argentinien sagt.
La pelota para Julián, apunta Julián, le pegó! ¡Qué golazo, Dios mío! ¡Qué golazo, Dios mío! ¡Gol nuestro!
Der war drin.
Das war eine Stimme aus Argentinien. Wie ordnest du dieses Fußballspiel ein?
Also das Tor hat diesen Torschrei verdient, definitiv. Der Rest des Spiels weniger, oder?
Das stimmt. Also das war das Tor von Julian Alvarez in der 112. Minute. Das war das Tor, das dann letztendlich Argentinien ins Halbfinale hiefte. Der Spielfilm war so, Argentinien geht nach einer Messi-Ecke in der 10. Minute durch McAllister in Führung. In der zweiten Halbzeit kommt die Schweiz dann zurück durch N'Doi, trifft zum verdienten Ausgleich, weil Argentinien ja ziemlich passiv war, wie ich finde. Und dann gab es eine Situation in der 72. Minute, die wir dann schon nochmal besprechen müssen. Breel Embolo zieht nämlich völlig ohne Not eine Schwalbe und bekommt nach VAR-Einsatz gelb-rot. Mhm. Korrekt, oder?
Also es war auf jeden Fall eine Schwalbe und was neu ist, ist halt, dass deswegen eingegriffen wird vom VAR und da Breel Embolo aufgrund eines Foulspiels vorher schon die gelbe Karte hatte, ist es natürlich die vollkommen korrekte Entscheidung. Wie siehst du das? War das am Ende der entscheidende Moment, weil die Schweizer dann zu 10 ab der 72. Minute haben es gut gemacht? Und trotzdem ist es dann ja irgendwie eine Frage der Zeit gewesen oder hast du das anders empfunden?
Es war ein unglücklicher Moment, in dem Breel Embolo eingefallen ist. Ich heb jetzt schon mal ab und Paredes war noch nicht mal am Gate. Also das war einfach eine doofe Nummer. N'Doi hat kurz vorher die Schweiz zum Ausgleich geschossen. Die Argentinier waren passiv ohne Ende, haben jetzt auch nicht wirklich weltmeisterlich Fußball gespielt und dann hast du mit 11 Männern dann doch schon nochmal mehr Chancen, auch in eine Verlängerung da vielleicht nochmal die ein oder andere Offensivaktion zu ziehen. So schaffen sie es zu 10 in die Verlängerung und spielen dann einfach nur defensiv um den eigenen 16er herum und es war eigentlich eine Frage der Zeit, bis Messi oder einem anderen Argentinier was einfällt. Wir haben es gerade gehört, in der 112. war es dann Alvarez und den Deckel drauf macht dann noch Martinez in der 120. Und so scheidet die Schweiz aus und das, obwohl Argentinien nicht überzeugte.
Also die Schweiz hat das schon auch von Anfang an gut gemacht. Ne? Man hat schon gemerkt, dass Mansambi, der ja nicht spielen konnte, fehlt, weil die Argentinier nach der frühen Führung gehen ja schon in der 10. Minute nach einer Ecke Messi und dann Kopfball McAllister 1-0 in Führung und Argentinien stellt danach wirklich das Spielen komplett ein. Ne? Also die verwalten nur noch dieses 1-0. Eigentlich versuchen sie sogar nur das 1-0 über die Zeit zu verteidigen. Es gibt ja kaum noch Offensivaktionen danach und sie machen es halt auch mit so fahrigen Aktionen, Fehlpässen, auch so technischen Unsauberkeiten der Schweiz relativ leicht im Gegenpressing erfolgreich zu sein. Deswegen die Schweiz das dominante Team. Und das gefällt mir auch, aber die Schweiz kommt halt auch nicht zu Torchancen. Und dann ist es wirklich so eine ganz, ganz kurze Phase in der zweiten Halbzeit, wo die Schweiz dann mal ein, zwei Abschlüsse bekommt. Und dann haben sie eigentlich so gefühlt den einzigen richtigen, guten, schlüssigen Angriff, den Dan N'Doi dann brechen über halb links im Strafraum über einen Doppelpass mit Rodriguez durch, den N'Doi dann im Tor unterbringt. Ja, und dann habe ich aber den Eindruck, Argentinien will trotzdem irgendwie das 1-1 weiterverwalten. Also, ne, sonst kam ja wenigstens dann auch gegen Kap Verde und gegen Ägypten kam ja dann von den Argentiniern immer nach den Rückschlägen zumindest dann mal ein bisschen was Offensives, aber das war jetzt ja überhaupt nicht der Fall. Und deswegen würde ich fast sagen, der größte Bärendienst, der möglich war von Breel Embolo, weil mit ihm, mit 11, hätten die tatsächlich eine richtige Chance gehabt, da gegen Argentinien weiterzukommen.
Kuriose Szene, Paredes hatte ja in dieser Embolo-Szene erst die gelbe Karte gesehen. Und dann wurde es sich ja nochmal angeguckt, weil der VAR sich meldete und gesagt hat, Moment
das
mal.
Das war die falsche Entscheidung. Also der genau. Falsche kriegt hier die Karte.
Genau. Und das ist tatsächlich dann auch eine richtige Entscheidung gewesen. Hier und da werden Stimmen laut, wenn man auch das erste Spiel von Argentinien anguckt und so, dass man schon überlegt, okay, wo waren diese Entscheidungen vielleicht in den Spielen davor, ne, dass man sich auch mal wegen einer falschen gelben Karte oder so gemeldet hat, habe ich gelesen. Nichtsdestotrotz war, glaube ich, diese Entscheidung einfach richtig und da kann man auch einfach dann von einem Bärendienst von Embolo sprechen. Ansonsten kann sich die Schweiz was vorwerfen lassen?
Naja, also es ist halt einfach am Ende nicht zwingend gewesen. Ne? Sie haben halt diese eine gute Torchance, die sie dann auch wirklich im Tor unterbringen. Aber gerade in der zweiten Halbzeit, wo sie dann ja, ich sag mal, immer überlegener werden, quasi feldüberlegener, ohne wirklich irgendwie zu einer Torchance zu kommen, ist es dann einfach auch nicht zielstrebig. Und das ist ja das Thema der Schweiz während des gesamten Turniers gewesen. Und wenn ihnen dann der Schlüsselspieler mit Mansambi fehlt, dann ist es halt einfach am Ende irgendwie nicht möglich, diese Argentinier, diese Defensivstarken vor Probleme zu stellen.
Die Schweiz hat zum zweiten Mal überhaupt seit 1954 mal wieder ein WM-Viertelfinale bestritten. Ich glaube, das ist schon dann ein Erfolg für die Eidgenossen gewesen, dieses Turnier am Ende. Ja, und Argentinien, was machen wir mit denen? Die wursteln sich da weltmeisterlich mit einer soliden Grundsicherheit durch und dann gucken wir mal, was gegen England geht, oder? Wie schätzt du die ein?
Also, das ist jetzt in der K.O.-Runde schon wirklich dürftig. Am Ende sind es ja dann in der Regel irgendwelche individuellen Dinge, die dann entscheiden. Und natürlich der Teamgeist und dass sie immer dran glauben. Daraus kann man natürlich schon auch irgendwie was Positives ziehen. Aber heute fand ich das wirklich, die haben alle Offensivwechselmöglichkeiten ausgeschöpft gegen 10 Schweizer. Und sie haben keine Möglichkeit, keine Idee. Klar, dann stehen da 9 Schweizer im Strafraum. Das ist natürlich dann auch irgendwie schwierig und trotzdem ist das, ist das schon echt dünn. Und das wird jetzt gegen England, das ist ja wirklich der stärkste Gegner, den sie im Turnier bisher hatten.
Okayer Turnierbaum bis jetzt, ja, sagen wir es mal stimmt. So aus Sicht der Argentinier. Messis Scorerkonto ist jetzt bei 35 in 32 WM-Spielen, das ist Rekord. Und der Argentinier hat jetzt auch so viele Torvorlagen, nämlich 10, wie sonst keiner. Bei einer Weltmeisterschaft und seine Reise und die der Argentinier geht ja noch weiter. Du hast es gesagt, England ist der Gegner im Halbfinale am kommenden Mittwoch. So viel zum jüngsten Spiel der Nacht. Beide Viertelfinals haben übrigens ja mit einer Schweigeminute begonnen. Ihr werdet das mitbekommen haben, in Gedenken an den verstorbenen südafrikanischen Spieler Jaden Adams. Der hat noch alle 3 Gruppenspiele für Südafrika gemacht bei dieser Weltmeisterschaft und ist dann am Samstag in Kapstadt ganz unerwartet von uns gegangen. Da ist der Fußball dann auf einmal doch nicht mehr so wichtig. Es gibt, glaube ich, keinen galanten Übergang bei so einem Thema. Deswegen hier ein Cut. Schweiz gegen Argentinien haben wir soeben also besprochen. Und Jens, jetzt Norwegen, England. Es war Spiel 99 bei dieser WM. Es ist was passiert, stand jetzt. Und am Ende, ja, kann man sagen, versenkte die englische Flotte das so starke norwegische Ruderboot mit 2-1 nach Verlängerung.
Also kann man so sagen, ja.
Ein Spiel, das gehypt wurde im Vorfeld ohne Ende. Es ist an uns auch nicht vorbei gelaufen, diese Vorberichterstattung. Und dann kamen die ersten 30 Minuten, Jens. Wie viel Spaß hat dir diese Anfangsphase gemacht?
Ja, nicht so viel, ne?
Dir also
so?
Mir gar nicht und Thomas Tuchel.
Not happy with the performance. In what sense? In every sense. It's again the commitment is there, but we made life very, very difficult for us in the way we played, how we played. Sloppy, lot of technical mistakes, not fast enough.
Ja, er war nicht zufrieden. Das war sein Fazit nach dem Spiel. Mhm. Es hat aber auch zu den ersten 30 Minuten gepasst. England machte das Spiel. Norwegen wollte, dass England das Spiel macht, aber es wurde verschoben von links nach rechts und wieder von rechts nach links. Ich habe gesagt, Franz Beckenbauer wäre in diesem Spiel nicht großartig aufgefallen als Spieler, weil so ein bisschen ist das gestartet, das Ding, ne?
Also es fühlte sich ein bisschen an wie so ein Real Life aus irgendeinem Turnier in den 60ern oder 70ern, das stimmt. Norwegen hat halt einen Plan gehabt mit 2 Ausprägungen. Das eine war dieser tiefe Block, den sie die meiste Zeit gezeigt haben. 4-1-4-1, Erling Haaland 30 Meter vom eigenen Tor. Und die zweite Ausprägung war hohes Pressing in der englischen Aufbauzone, also im englischen Verteidigungsdrittel quasi. Und sie haben dann tatsächlich England erstmal kommen lassen und England hat es einfach nicht hinbekommen, diesen tiefen Block irgendwie zu ja, zu stressen, sage ich mal. Ne? Dafür war einfach das Tempo, das ist ja das, was Thomas Tuchel auch gesagt hat, viel zu niedrig. Sie haben immer wieder versucht mit O'Reilly, der dann irgendwie über den Flügel noch mit sich in die Offensive eingeschaltet hat, das Spiel auseinanderzuziehen, Gordon dann als zweite Spitze. Dann haben sie nachher angefangen, die Positionen auch mal zu tauschen. Und es gab dann so kleine Momente, wo dann auch wirklich mal im Zentrum vorm Strafraum der Norweger irgendwie eine 3-gegen-2-Situation auf einmal entstanden wäre, wenn irgendjemand auf die Idee gekommen wäre, dorthin zu spielen. Aber sie haben halt das klassische Tuchel-U gemacht. Außenrum und das Ganze in einem Tempo. Ja, das hat die Norweger halt einfach gar nicht beeindruckt. Und dann haben die Engländer ja versucht, die Norweger so ein bisschen zu locken. Mitte der ersten Halbzeit. Und das war, glaube ich, ein strategischer Fehler, weil sie dadurch Norwegen, ne, Teil 2 des Plans, hohes Pressing. Ich hatte so den Eindruck, sie haben die Norweger damit irgendwie ins Spiel geholt.
Ja, sie haben sie geil gemacht, würde ich sagen, ja, als Fußballfan. In der 36. trifft dann Schelderup mit 113 km/h in den Torwinkel hinein. Also das war so eine Situation, da hat sich Norwegen locken lassen. In der Mitte wartete nur Haaland und alle dachten, die Flanke kommt. Und dann zieht der den Ball ins lange Eck und schießt ein wunderbares Tor. Also das kam überraschend im Spiel und das machte das Spiel so richtig auf. Da muss man sagen, war Norwegen oben auf.
Na klar, erstmal gibt es diesen Kopfball von, also es gibt eine Flanke, eine Situation, wo die Norweger dann, dadurch, dass sie von den Engländern so reingeholt werden, immer mehr Ballgewinne haben, immer mehr Ballbesitz dadurch auch bekommen, gibt es so eine Situation, Flanke von rechts, Kopfball von Haaland. Und den fängt Pickford ab. Der war jetzt auch nicht besonders platziert oder so. Und dann gibt's halt die Einleitung des Angriffes, der darauf folgen soll, auf Harry Kane. Und der ist dann halt auch irgendwie so ein bisschen sorglos in der Mitte der eigenen Hälfte unterwegs. Lässt sich den Ball wegspitzeln, tut nachher noch so, als wäre gefoult worden. Daraus entsteht dann halt diese Situation. Und dann gibt's halt die Vorlage von Ødegaard. Und naja, dieser Schuss von Schelderup ist halt einfach... Kannst du ins Museum hängen, ne? Auf die Idee zu kommen, von da in den Winkel des langen Ecks zu schießen oben, das ist auch kreativ gewesen in dem Moment.
Das hat alle überrascht, sogar auch die norwegischen Mitspieler. Gut, dass der Schiedsrichter diesen Angriff laufen lässt, finde ich. Also Kane wird getroffen, aber es wird mehr der Ball gespielt im Vorfeld. Und am Ende wird dieses Tor eben nicht weggenommen, sondern zählt. Danach hat Norwegen wirklich noch ein, zwei gute Chancen auf das zweite Tor. Das machen sie aber nicht. Und dann kommt es, wie es kommen muss, das 1-1 in der 45. plus 2 durch Jude Bellingham, sein erster Streich. Brutal wichtiger Ausgleichstreffer für die Engländer. Der tankt sich dadurch in den 16er mit Ball am Fuß und schließt mit links ab aus 8-9 Metern. Das ist eine super Technik gewesen, eine super Dynamik, auch ein guter Ball. Der wurde gut freigespielt und es war ein Tor aus dem Nichts zu einem extrem wichtigen Zeitpunkt für die Engländer, ne?
Ja, sehr nah an der Halbzeitpause und es hatte sich halt auch nicht so richtig angedeutet. Ist ja auch ein Abstoß vom Tor der Norweger. Und dann nimmt der Ball ja schon irgendwie eine crazy Flugkurve, muss man ja sagen.
Es ist ein Thema geworden, kann man
ja
sagen.
Ja, definitiv. Also der fällt dann auf einmal so runter und Anderson kann den abfangen. Und dadurch entsteht halt so eine Gegenzugbewegung, die irgendwie komplett aus dem Himmel fällt. Buchstäblich. So wirkt das. Und dann ist Bellingham im Zentrum eigentlich auch ganz gut gecovert. Also da sind irgendwie 4 Norweger oder so, oder 3 mindestens gegen ihn. Aber die haben noch gar nicht richtig gescheckt, dass auf einmal der Gegenangriff läuft. Und dann ist Bellingham an der Stelle auch nicht zu verteidigen. Aber da gibt es ja das Gerücht, das ist ja auch ein Riesenthema auf Social Media gewesen, dass der Ball dann gegen eines dieser Aufhängungsseile der Spider-Cam, der Kamera, die oben im Stadion hängt, geflogen ist und deswegen so auf einmal so vom Himmel runterfällt.
Die FIFA sagt nein. Die sind sich sicher, dass der Ball das Kabel nicht berührte. Was mich so ein bisschen stutzig macht, ist erstens die Flugkurve. Der Abstoß kommt dann schon ein bisschen früher runter als erwartet. Das kann aber auch am Effet gelegen haben. Das ist nicht ganz klar und das ist auch nicht ganz auflösbar. Am Ende war es eine Tatsachenentscheidung, die auch nicht angefechtet werden kann. Nichtsdestotrotz ist es so, dass Nyland nach dem Treffer zum Schiedsrichter geht und sagt, Moment mal, hast du das nicht gesehen? Und
dann ich glaube, Haaland zeigt auch so nach oben. Ne? Und da ist doch dieses Seil.
Das ist das, was mich stutzig gemacht hat, dass nur Nyland dann am Ende hingeht und kein anderer norwegischer Spieler das auch mitbekommen hat. Deswegen, es ist nicht ganz aufzulösen gewesen. Normalerweise, wenn der Ball diese Kamera berührt oder ein Seil und dann runterkommt, wäre tatsächlich Schiedsrichterball die richtige Entscheidung gewesen. Mhm.
Ja, es kann man nicht so richtig erkennen. Ne? Es gibt ja diesen Chip im Ball, angeblich, die FIFA sagt ja, es gab keinen Ausschlag zu erkennen, deswegen gab es auch keinen Grund einzugreifen. Kurios sieht es trotzdem aus, wenn man sich das anschaut.
Dann war Halbzeit, 1-1. Man kann schon sagen, Norwegen gehört die zweite Hälfte, England zwischenzeitlich über 30 Minuten ohne einzigen Torschuss. Mhm. Es ging dann mit dem 1-1 in die Verlängerung, aber auch diese zweite Halbzeit hatte ein Novum. Heggem, der Norweger, schießt ein Tor nach einer Ecke. das dann aber durch den VAR weggenommen wurde, weil Haaland schubst und auch bei einer WM und auch bei einem Viertelfinale darf man nicht schubsen, Jens. Deswegen wurde das Tor dann zurückgenommen. Ich glaube, das kann man so vertreten. Dann gab es aber eine Eckballwiederholung statt Norwegen-Tor und das war neu.
Ja, der Grund ist, dass dieses Foul von Haaland stattgefunden hat, bevor die Ecke ausgeführt worden ist. Und deswegen, das ist jetzt irgendwie die neue Ausrichtung, gibt es da nicht Freistoß, sondern Wiederholung der Ecke. Das ist ja so ein bisschen wie, wenn dann halt dieses Gerangel im 16er ist vor der Ecke und der Schiri sagt, so Freunde, jetzt mal ruhig hier. Da gibt es ja dann auch nicht immer einen Freistoß für einen Gegner, sondern da wird ja erst dann wieder wird ja dann erst wieder auf Freistoß entschieden, wenn das Spiel wieder läuft. Das lief halt noch nicht.
Am Ende geht es 1-1 aus nach 90 Minuten und in der ersten Halbzeit der Verlängerung gibt es dann den Moment für England.
As I know, this is good pressure from England at the start of the first period of extra time. Rodgers is going to have a shot. O'Neill's lost it. It's in! Bellingham is there yet again for England. Two goals in the Azteca. Now two goals in Miami in the quarterfinal. And England are in front for the first time in the match.
Jude Bellingham schießt also seine Engländer mit dem zweiten Doppelpack ins Halbfinale. Torwartfehler von Nyland, kann man sagen. Er lässt den Ball prallen. Das war so ähnlich wie in dem Belgien-Spiel. Mhm. Tragische Figur dadurch, aber auf der anderen Seite natürlich England voll mit in der Verlosung. Bellingham 6 Spiele bei dieser WM, 6 Tore. Der hat in der ganzen La Liga-Saison 6 Tore geschossen für Real Madrid. Das ist ein extrem wichtiger Fußballspieler für England. Und wir haben alle vor dem Spiel über Haaland gegen Kane gesprochen. Am Ende haben es andere entschieden, diese Kiste, ne?
Beide Mannschaften haben sich halt sehr gut auf den jeweils vermeintlichen Schlüsselspieler eingestellt des Gegners. Und Bellingham ist halt einfach auch ein richtig guter Abschlussspieler. Und haben wir ja nach dem Mexiko-Spiel auch eigentlich schon gesagt, so die Ergänzung zwischen Kane und ihm, auch wenn Kane dann die Aufmerksamkeit auf sich zieht, dass er dann quasi den Raum bekommt, um in Erscheinung zu treten, das hat er jetzt wieder richtig, richtig gut genutzt. Und natürlich ist er damit der Matchwinner für England, aber ich finde auch die Flexibilität von Thomas Tuchel, der Plan geht eigentlich nicht auf, er korrigiert den dann noch innerhalb der zweiten Halbzeit und kriegt das Spiel dann am Ende der zweiten Halbzeit irgendwie wieder zurück in den Griff. So, also auch Thomas Tuchel spielt dabei eine Rolle und ich finde auch die Klarheit, die er dann hat und sagt, der ist jetzt gerade in ein Halbfinale eingezogen und sagt, Leute, wir waren heute schlecht. Ja. Auch das finde ich irgendwie gut.
Die meisten Meter hat gefühlt das Kaugummi von Thomas Tuchel im Mundraum gemacht.
Das wollte man heute nicht sagen.
Bei diesem Spiel. Haaland wurde dann in der Pause der Verlängerung ausgewechselt, 23 Ballkontakte. Thomas Tuchel, wir haben es gerade gehört mit einem Interview nach dem Spiel, dass er ein Streitgespräch dann war, weil er auch sauer auf sich selbst war und vor allen Dingen auch auf die Leistung der Mannschaft. Nichtsdestotrotz sind sie im Halbfinale. Wir holen uns zu guter Letzt noch einen Stimmungsbericht ein von unserer Reporterin Steffi Barczyk, die war nämlich da.
Was bei den Engländern halt heute faszinierend war, die Einwechslungen haben einfach funktioniert. Es war nicht leicht. Norwegen hat das Herz auf dem Platz gelassen. Und Jude Bellingham, der verteilt jetzt hier gerade Küsschen Richtung Kurve. Der sieht so fertig aus. Das muss so viel Kraft gekostet haben, dieses Spiel hier durchzuziehen über 120 Minuten. Aber hey, England steht im Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft. Und wir haben ja die Fans gesagt, we love Thomas Tuchel more than our father. Und ich glaube, da wird es noch ein paar Liebesbekundungen mehr geben. Nach diesem Abend hier in Miami. Großes Kino, hartes Spiel. Bis in die Verlängerung rein, aber es hat richtig viel Spaß gemacht.
Es war sehr schwül und sehr heiß in Miami und das hat man auch allen angesehen. Ein Wort hinten raus noch zu Norwegen. Der Trainer Solbakken sehr emotional auch nach dem Spiel, ihm versackte so ein bisschen die Stimme. Hat so viel gesagt wie, manchmal geht es eben in unsere Richtung, wie das im Spiel gegen Brasilien war. Heute war es einfach nicht so, da ging es dann eher in die Richtung der Engländer. Und da kann man nur sagen, Tack vor Festen, glaube ich. Danke für die WM-Party, liebe Norweger. Das war, glaube ich, ziemlich cool, nicht nur für die Norweger und Norwegerinnen zu Hause. Nicht nur die werden sich an diesen WM-Sommer erinnern, sondern auch ganz viele andere Menschen auf dieser Fußballwelt. Das hat Spaß gemacht.
Ja, total. Und die Mannschaft hat ja dann auch schon auch noch eine Zukunft, muss man sagen. Ne? Also da ist ja Erling Haaland zum Beispiel, ist ja noch sehr jung. Klar, Ødegaard hat mittlerweile ein paar Jahre mehr auf dem Buckel, aber das ist auch noch weit davon entfernt, dass der irgendwie an ein Karriereende denken muss. Also die Mannschaft, und wenn du mal überlegst, das mit Nusa, mit Oscar Bob, da sind ja eher Spieler, die jetzt so vielleicht gerade am Anfang stehen und noch ins Rampenlicht treten können. Da kann man wahrscheinlich mit den Norwegern auch für in 2 Jahren für die Europameisterschaft rechnen.
Das waren also die Viertelfinals, Jens. Weiter geht's mit den Halbfinals dann am kommenden Dienstag mit dem Spiel Frankreich gegen Spanien in Dallas um 21 Uhr deutscher Zeit. Das zweite Halbfinale heißt England gegen Argentinien am Mittwoch ebenfalls um 21 Uhr in Atlanta. Das war das Sportschau-WM-Update mit Jens Walbrot und Konstantin Kleine für heute. Morgen gibt's dann die nächste Episode. Macht's gut und bis dahin.
Bis dann.